Herzlich willkommen zu Südfoyer, dem Podcast des Philharmonischen Chors Berlin. Hier sprechen wir regelmäßig über das kommende anstehende Konzert. In diesem Fall ist es Karl Orffs Carmina Burana und werden uns zum einen mit ein paar Hintergründen beschäftigen und zum anderen dient das Ganze natürlich auch dazu, möglichst viele Menschen noch neugierig zu machen. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich singe im Bass des Philharmonischen Chores und bin für die Fragen zuständig und mein Gesprächspartner ist, wie so oft, aber auch nicht immer, der Leiter des Philharmonischen Chores, Florian Benfer. Herzlich willkommen, Florian.
Vielen Dank.
Bevor wir auf die Carmina zu sprechen kommen, erst nochmal sozusagen eine allgemeine Frage aus dem Leben eines Chorleiters. Das letzte Konzert, meine Sons Elias, hatten wir ja mit Gregor Meyer gemacht, dem Leiter des Gewandhauschores aus Leipzig. Hat uns allen viel Spaß gemacht. Grüße nach Leipzig, gehen raus an der Stelle. Wie ist das für dich als Chorleiter, nach so einem Gastdirigat wieder den Chor zu übernehmen? Ist das quasi wie bei einem Auto, dass man irgendwie erstmal wieder den Sitz einstellen muss, an den Spiegeln herumruckeln muss und so weiter, bis es dann wieder der eigene Chor ist? Oder wie ist das? Merkt man das?
Also ich glaube, das kann man schon merken. Es hängt bestimmt davon ab, wer der Gastdirigent ist oder die Gastdirigentin. Gregor einzuladen war meine Idee und somit wusste ich schon, was ich erwarten könnte. Und habe mit Gregor auch vorher lange drüber gesprochen und währenddessen und danach. Und ich glaube, ich war immer ganz gut im Bilde. Und im besten Fall ist es ja so, dass man den Chor oder sich wieder ins Auto setzt, das Auto sogar noch ein bisschen schneller fährt als vorher. Das ist ja eigentlich der Traum. Denn für einen Chor oder für jedes Ensemble ist es ja immer gut, mal ein neues Gesicht zu sehen, die Dinge nochmal irgendwie anders formuliert zu hören, neue Tipps zu kriegen. Und ich glaube, am Ende können nur alle davon profitieren. Und eine Stärke des Philharmonischen Chores ist ja auf jeden Fall, sich wirklich sehr schnell auf neue Gegebenheiten einzustellen. Das habe ich ja schon im Herbst festgestellt, jetzt eigentlich auch wieder. Also das war einfach ein gleich weiter so.
Okay, sehr schön. Apropos Chorleiter, ich habe in der Vorbereitung auf heute auch festgestellt, dass es fast der Philharmonische Chor möglicherweise gewesen wäre, der die Uraufführung von der Carmina macht. Weil damals Karl Orff 1933 das Werk erstmal Karl Schuricht angeboten hat, der 1933/34 Leiter des Philharmonischen Chores war. Und nur weil der nicht in die Gänge gekommen ist oder nicht entscheidungsfreudig genug war, es dann letztlich die Voraufführung in Frankfurt gegeben hat. Also insofern so eine halbe Verbindung, die der Philharmonische Chor Berlin dann irgendwie dazu hat. Warum Schuricht wohl auch gezögert hat, war, dass das Werk damals auch durchaus schon umstritten war. Also das war ja irgendwie auf der Kippe, da zur entarteten Musik gerechnet zu werden, galt als artfremd und primitiv. Es fiel auch das N-Wort in dem Zusammenhang. Was hat das Werk denn letztlich gerettet über diese ersten Unbillen hinweg?
Es ist immer schwierig, so die Perspektive wirklich einzunehmen. Und darüber werden wir wahrscheinlich noch häufiger sprechen jetzt bei der Folge, was es bedeutet, auf die Geschichte oder auf ein Werk oder auf einen Komponisten, auf das Schaffen eines Komponisten von heute zu blicken, so in der Rückschau, wie viel einfacher das ist und wie viel schwieriger das ist, in dem Moment dabei zu sein, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er war ja nicht in einer Situation, dass er schon irgendwie 5 große, super bekannte Werke komponiert hätte, die überall gespielt wurden, wodurch man vielleicht dann das 6. Werk dann sozusagen blind gekauft hätte. Wenn wir uns anschauen, was Orff selber danach dann gesagt hat, so jetzt beginnen hier meine Werke, vergisst alles, was ich vorher komponiert hat, dann war das ja ein Werk, was wirklich herausstach. Also, dass man dann so ein bisschen verbunden mit der politischen Situation da dann gezögert hat, das ging ja offensichtlich einige Zeit lang hin und her, bis es dann so die Initiative aus Frankfurt gab, das dann wirklich aufzuführen. Natürlich dann auch mit so gewissen szenischen Momenten, gewissermaßen aus einer Art von Opernperspektive auf das Werk geblickt, fiel es vielleicht leichter, so eine Entscheidung zu treffen, sich das irgendwie szenisch vorzustellen als rein Konzertant, auch wenn wir es ja letztlich heutzutage in aller Regel immer konzertant aufführen, weil man irgendwann festgestellt hat, so das Szenische braucht es eigentlich gar nicht so sehr, sondern die Musik ist so stark und die Musik spricht so sehr für sich selber. Aber es braucht natürlich eine Zeit, bis man auch rausgefunden hat, dass es eben keine banale Musik ist, sondern dass es bei aller Einfachheit aber trotzdem so eine Sogwirkung entfaltet, der man sich irgendwie schwer entziehen kann. Auch wenn man irgendwie an vielen Stellen gar nicht so richtig sagen kann, warum eigentlich. Da ist viel ganz besonders an dem Werk. Und das hat sich aber ja doch ziemlich schnell rausgestellt. Also es brauchte so eine gewisse Anlaufstrecke natürlich zur Uraufführung, zu Wiederaufführungen. Dann wurde es aber natürlich mit jedem Mal populärer bis heute.
Also ich kann das mit der Sogfirma auch dadurch selber bei mir feststellen, weil ich normalerweise so in den 2 Wochen vor dem Konzert dann immer in der Musik drin bin und das ist Ohrwurm habe und so weiter, was wir da machen. Und bei der Carmina verfolgt mich das jetzt, obwohl wir jetzt gerade 2 Wochen vor dem Konzert aufnehmen, schon seit Wochen, dass ich morgens nach dem Aufwachen erstmal in Taberna den Rhythmus drin habe und dieses Durchrhythmisierende mich irgendwie da gerade nicht mehr loslässt, was auch ein bisschen paranoid macht fast, aber egal. Aber also wie würdest du denn die Musik dann insgesamt beschreiben? Also du hast zum einen gesagt, es klingt erstmal banal, es ist irgendwie sehr archaisch auf den ersten Blick, auch gerade natürlich das O Fortuna sehr bombastisch. Und aber wir merken ja auch in der Probenarbeit, wie viel Filigranes da drin steckt, wie viel harmonisch Anspruchsvolles da drin steckt, um die Einstiegstöne zu finden. Wir haben fast so pentatonische Anklänge. Da wird ja sozusagen die gesamte Bandbreite der modernen Musik letztlich beiläufig kaschiert bedient, oder?
Ja, genau. Sobald man dem Ding ein bisschen näher kommt, löst sich Banalität ja sehr oft auf. Und so ist es bei dem Werk auch. Es gibt die formale Anlage und in vielen Nummern folgt er ganz streng am Schema Strophe 1, Strophe 2, Strophe 3 und mitunter verändert sich gar nichts zwischen den Strophen. Das könnten jetzt die einen irgendwie banal finden, weil so eine Art von Entwicklung, Dramatisierung fehlt. Man kann aber auch einfach sagen, er weiß, dass das so stark ist, was er komponiert hat, dass das trägt und dass es nicht notwendig ist, Dinge zu verändern, sondern allein der Text verändert sich natürlich durch die Strophen und die Wiederholung, das Repetitive, das ist so stark und natürlich immer suggestiv durch die Art, wie er die Melodien baut, wie er orchestriert, das ist überhaupt nicht banal, da ist er sehr sowohl erfinderisch als auch offensichtlich sehr unängstlich darin, von Komponisten seiner Zeit, aber auch alter Musik, einfach ganz wild sich zu bedienen. Wir finden viel Stravinsky da drin. Sowohl in der Orchestrierung, welche Orchesterinstrumente er verwendet, sogar 2 Klaviere im Orchester. Aber da ist irgendwie auch italienische Oper drin, ganz viele Elemente. Und er schafft es, jede Nummer in der Carmina irgendwie einmalig zu gestalten. So jede Nummer hat so ein eigenes Idiom. Es gibt keine einzige Nummer, die irgendwie nur so eine Füllnummer ist, die nicht für sich genommen irgendwie Hitpotenzial hat. Und ich glaube, das hat ganz viel dazu beigetragen, dass das Stück so beliebt ist. Obwohl es in Anführungsstrichen nur 1 Stunde lang ist, hat man trotzdem das Gefühl, so nach 1 Stunde, dass man wirklich, und so fühlen wir es auch auf, nur das Werk, dass man alles gehört und erlebt hat, was ein gutes Konzert ausmacht. Einfach weil keine Minute verschenkt wird. Und ich glaube, dass abgesehen davon, dass die Melodien so einen hohen Wiedererkennungswert haben und wir das alle auch aus Film, aus Werbung, von überall her kennen, dass sie auch so kollektiv so eingebrannt hat, der Verlauf durch das Stück. Also man hört ein Stück, man hört, wie ein Stück aufhört. Und ich glaube, alle im Saal wissen automatisch, was die nächste Nummer ist. Und das kenne ich auch nicht von so vielen Werken.
Apropos Filmmusik, also ich meine, das O Fortuna, das das Ganze umrahmt. Als erstes und letztes Werk kommen wir sowieso gleich noch irgendwie darauf zu sprechen. Du hattest aber bei den vorherigen Konzerten, auch im Podcast, aber auch bei den Proben immer mal wieder erzählt, um den Chor auch so ein bisschen in die Stimmung zu bringen, was für Filmszenen dir da so vor Augen schweben dabei. Was ist es denn bei der Carmina? Mal provokativ gefragt, Game of Thrones, Kunsthandwerksmarkt, was hast du da vor Augen?
Ich habe so diese vielen Filmassoziationen, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr bei der Carmina. Wahrscheinlich, weil die Musik durch diese Sogwirkung gar nicht so sehr die Fantasie so sehr anregt eigentlich. Auch weil die Geschichte so, das ist alles sehr handfest und es sind so im besten Sinn plakative Szenen, die beschrieben werden. Da ist es sehr ungekünstelt. Es ist wirklich so einfach sofort rein in das Geschehen und je abstrakter die Musik, desto mehr Freiraum empfinde ich, Dinge szenisch zu mir vorzustellen. Und gleichzeitig auch, dass ich das Bedürfnis habe, dem Chor das mitzuteilen. Weil ich das Gefühl habe, dass einem Chor das leicht fällt, im Kollektiv sich in solche Szenen reinzudenken. Und bei anderer Musik habe ich eher die Notwendigkeit gesehen, Bei der Carmen, da muss ich keinem erzählen, worüber wir da singen, wovon die Story handelt. Manchmal vielleicht schon, weil es dann ein sehr altes Deutsch ist oder eine Menge Latein. Aber im Grunde kennt jeder die Story und ich habe nicht das Gefühl, dass ich da dem Chor noch auf die Sprünge helfen muss. Es ist ja dann eher, dass man, wie du sagst, den Rhythmus trainieren muss, so das Timing, der unglaublich viele Text. Es ist ganz schön viel Fleißarbeit, die wir da leisten müssen, die ja dann im besten Fall nach einer Aufführung überhaupt nicht mehr so wirkt. Es ist keine Fleißarbeit, die wir auf der Bühne machen sollen, aber es ist an vielen Stellen natürlich super virtuos.
Um mal kurz sozusagen die Handlung des Ganzen trotzdem zu skizzieren für unsere Hörerinnen und Hörer: Das Rad des Schicksals, O Fortuna, das Schicksalsrad umrahmt das Ganze, deshalb das erste und letzte Stück. Und dazwischen sind es dann verschiedene Vagantenlieder, einmal zum Frühling, einmal in der Taverne, dann letztlich noch ein paar Liebeslieder und Blanziflor und Helena. Und eigentlich ist es auch so ein bisschen geheuchelt, weil diese ganzen Vaganten ja jetzt nicht tatsächlich ursprüngliches Volk waren. Es gibt vor, quasi dem Volk aufs Maul zu schauen, aber es waren ja trotzdem reisende Mönche, Kleriker, Studenten und so weiter, also durchaus gebildete Leute, die das quasi paraphrasiert haben und der höfischen Musik versucht haben, entgegenzusetzen. Das Ganze aufgefunden in Benediktbeuern, deshalb Carmina Burana. Und meine Frage an dich jetzt: Spielt der Text überhaupt eigentlich eine Rolle oder ist er quasi nur Grundlage, um irgendetwas zu rhythmisieren?
Sowohl als auch. Also natürlich ist die Handlung ganz wichtig, um die Musik zu verstehen, woraufhin will, warum er Dinge so baut, wie er sie baut. Aber natürlich haben wir Szenen wie in der Taverne, wo der Männerchor sich in so einen kollektiven Rausch singt, sich berauscht. Natürlich ist es ein auskomponierter Alkoholrausch irgendwie, also so eine Art von Ekstase, in der man irgendwie so gemeinsam gerät. Aber der Text so stark repetiert wird und man das so schnell aufführt, dass man fast eigentlich nicht den Text verstehen kann. Und in dem Moment ist der Chor fast wie so eine Beatbox, ein rhythmischer Teil zusammen mit dem Schlagwerk im Orchester. Aber es gibt ja super lyrische Momente und wenn der Schwan auftritt, natürlich. Also man muss sich dann diesen Schwan vorstellen, der jeden Moment im Kochtopf landet. Es ist so ein starkes und irgendwie skurriles Bild. Und das wird natürlich noch stärker, wenn man wirklich dann, also auch die Handlung weiß natürlich und den Text weiß. Also ich würde sagen, sowohl als auch.
Wo wollte denn Orff hin damit, mit den Texten? Und wie hat er es gebaut?
Wie ich es richtig im Kopf habe, war das ja so ein Zufallsfund dieser Texte. Und er war offensichtlich schnell inspiriert, sicherlich aufgrund seines sprachlichen Interesses, soll fließend Latein gesprochen haben. So ein genuines Interesse für alte Texte, für Sprache, für den Sprachwitz. Dann hat er ja, die Sammlung ist ja riesengroß, hat er wirklich ganz stark selektiert und wirklich eine Auswahl getroffen, auch selber entschieden, das O Fortuna überhaupt auszuwählen, aber auch am Anfang und an den Schluss zu stellen, wodurch das ganze Werk so eine ganz starke Struktur kriegt, aber natürlich Orff da auch so eine eigene Haltung oder sicherlich eine eigene Vision irgendwie verwirklicht. Dieses Schicksalsrad, was sich so in Gang setzt, was sich dreht, aber was sich schon immer gedreht hat und auch weiter drehen wird. Und all das, wovon die Musik handelt, bis hin zu Liebe und zu diesen ganz fast größten Dingen, die wir uns vorstellen können, nach denen wir streben können, auch alle die sind eigentlich nur Teil dieses Schicksalsrades. Also nichts kommt aus diesem Rad heraus. Wir sind letztlich sozusagen Gefangene des Rades und am besten finden wir uns einfach damit ab und haben irgendwie eine möglichst gute Zeit gemeinsam.
Ich mag ja tatsächlich auch sehr gerne schon diesen Frühlingseinstieg insgesamt, weil es einfach noch so einem bewusst macht, auch gerade damals, sozusagen, als die Texte entstanden sind, dass Frühling eben wirklich in den damaligen Zeiten so eine andere Aufbruchsstimmung bedeutet hat, dass man irgendwie aus den Hütten raus ist, dass das Leben überhaupt wieder begonnen hat nach den kargen Wintermonaten, dieser ganze Aufbruch, der dann da mitschwingt, ist schon mal tatsächlich sehr toll. Kannst du denn bei den Texten nachvollziehen, dass sie einen so ansprechen? Also mir ist es erstmal sozusagen, wenn ich das so lese, relativ fern zu denken, da sind ein paar lateinische und mittelhochdeutsche Texte und wie dann der Impuls kommt, das muss ich vertonen. Dieser Link fehlt mir als Nicht-Profi-Musiker. Hast du den?
Ich stelle die Frage immer wieder, verschiedenen Komponistinnen und Komponisten, mit denen ich viel zu tun habe und von denen ich immer wieder neue Werke aufführe. Die Reaktion oder die Herangehensweisen sind sehr unterschiedlich. Es gibt diejenigen, die sozusagen nur auf den Impuls warten und dann kommen sie gleich mit Vorschlägen und mit Texten. Andere sind super froh, wenn ich einen Text vorschlage, einfach um diese Wahl zu treffen. Manchmal haben wir ganz lange Gespräche. Ein sehr guter Bekannter, Thomas Jennefeld, der hat ziemlich viele Werke komponiert auf Sprache, aber eine Fantasiesprache. Also er hat dann extra eine Sprache sich ausgedacht, die irgendwie so italienisch anmutet, also die sich sehr gut singen lässt, aber wo er totale Freiheit hat, mit dem Text umzugehen. Quasi vollständig Herr über diesen Prozess war Zwiegespräch zwischen Text und Musik, weil er zur Not immer den Text wieder ändern konnte, wenn die Musik es verlangte und umgekehrt. Und dann weiß man von anderen Komponisten, ich denke das manchmal bei Poulenc zum Beispiel, den A Cappella-Werken, dass diese unglaublich starken Gedichte von Apollinaire zum Beispiel, dass die in sich so viel Musik tragen, Musik atmen, dass man sofort irgendwie, das mir sehr gut vorstellen kann, wie schnell man als Komponist so einen Impuls bekommt, so eine erste Idee. Oder in finnisch-schwedischen Raum gibt es die Edith Södergran. Die wurde unglaublich oft vertont. Also ich kenne kaum Komponisten während ihrer Zeit und nachher, die nicht irgendwie Text von ihr vertont haben, weil das so unglaublich poetisch und musikalische Sprache ist, die sie gefunden hat. Und ich kann mir vorstellen, bei diesen Texten hier jetzt, um zu oft zu kommen, dem es ja so sehr darum ging, zu Ursprüngen zurückzufinden, Einfachheit zu finden, einfach im Sinne von back to the roots, finde wirklich die ursprüngliche Musik in dir durch Bewegung, dieser sehr pädagogische Ansatz. Vielleicht dadurch auch dann besonders Interesse für lateinische Texte, für alte Texte, um die wieder zum Leben zu erbringen. Vielleicht auch aus einer Art von irgendwie pädagogischem Eifer. Aber dass so jemand dann von Sprache und von Text, weniger auf der semantischen Ebene, sondern auf einer wirklich so einer sprachlich-rhythmischen Ebene inspiriert wird und vielleicht diesen Text der Taberna hört und sofort irgendwie denkt, wow, hier singt ein Männerchor und das wird so klingen und dann setzt man sich hin. Das kann ich mir sehr gut bei ihm vorstellen. Ist ja auch nicht das einzige Mal, dass er lateinische Texte und alte Texte gewählt hat. Also es folgt ja einem Muster und auch die Musik danach und auch die Opern, die haben ja alle immer diese starke rhythmische Komponente. Was ist ja, um mal wieder zu unseren Proben zurückzukehren, was einfach viel Arbeit macht und schwer ist für alle Chöre dieser Welt. Einerseits der Sprachmelodie, der Bedeutung der Sätze, also nicht nur der Silben, sondern der Sätze und der Absätze und der ganzen Strophen, der ganzen Geschichte gerecht zu werden, das zu berücksichtigen, aber trotzdem jede Silbe, und ein Wort besteht ja vielleicht aus 3, 4 oder sogar 5 Silben, insofern gerecht zu werden, als die Silben alle in das rhythmische Pattern rein müssen. Also es bringt nichts, so den Text zu deklamieren, dass alle verstehen, was ich sage, wenn es dadurch total unrhythmisch wird. Und umgekehrt klappt es auch nicht. Wenn man anfängt, wie so ein Roboterchor die Silben nur rauszupfeffern, dann wirkt es genauso wenig musikalisch. Und dann müssen wir immer wieder in den Proben auf die langen Linien, auf das Legato, auf die ganzen Sätze, die Richtung der Musik und dann im nächsten Moment wieder ganz genau, wirklich wie ein Metronom. Von daher ist es eine super Übung für den Chor. Noch scheint der Chor auch nicht die Lust dran verloren zu haben. Es ist sehr gut, dass das Konzert jetzt auch wirklich bald ansteht und ich freue mich riesig auf das Konzert.
Also eine Sogwirkung hat es auf alle Fälle, also auch was die Chorarbeit und die Probenarbeit insgesamt betrifft. Ich teile deine Einschätzung, dass wir da quasi in dem richtigen Timing drin sind, dass das irgendwie in 2 Wochen dann einmal in der Philharmonie explodieren wird und dann ist auch alles gut und bis dahin dieser hypnotische Sog anhalten wird und das sich immer mehr zusammensetzt, zumal auch ja durch die getrennten Proben die Frauen noch nicht gehört haben, was die Männer gemacht haben und umgekehrt. Also da kommt dann ja auch noch einiges an Entdeckung dann auf uns zu, was die anderen da so machen.
Stimmt.
Wenn es die Carmina insgesamt so ganz unterschiedliche Momente hat, also mal fast diese kammermusikalischen Liebeslieder, dann dieses fast etwas jazzige Bariton-Solo, Dies Nox et Omnia und diese ganzen Geschichten. Wie hält man das innerhalb einer solchen Stunde zusammen, damit das eben genau dann doch kompakt wirkt in seiner Vielfalt?
Also viel liegt in dem Werk einfach in der Partitur selbst. Ich empfinde das da gar nicht so als große Herausforderung und ich hoffe, dem Publikum geht es auch so. Er schreibt ja selber, also er gliedert diese Teile, wie du es eben schon gesagt hast, es gibt so Kapitel, Prolog und Epilog. Von daher eine klare Struktur. Und zwischen den Sätzen schreibt er immer wieder Attacker. Also er will, dass der nächste Satz ganz dicht anschließt, dass man sofort weitergeht. Das bedeutet, wenn er das nicht schreibt, gibt man vielleicht einen kurzen Moment Ruhe. Ich glaube, viel liegt auch darin, wie man dieses Timing findet zwischen den Sätzen. Dann gibt es diese Momente, wo die Nummern unglaublich nach vorne treiben, unglaublich viel Energie entfachen. Und dann gibt es die Momente, wo wir auf so eine auskomponierte Ruhe treffen. Und die braucht es dann genauso. Und da müssen wir alle dann wirklich die Geduld haben, die langen Takt, die langen, ruhigen Akkorde auszuhalten. Davon lebt es sehr doll, dass man nicht durch das Werk hetzt, und sich natürlich auch nirgendwo verliert. Aber ich glaube, bei dem Werk ist die Gefahr nicht so groß. Also die Partitur ist so stark. Ich glaube, da können wir ganz Karl und seinem guten Gefühl vertrauen.
Wie ist das denn für dich als dann nicht nur Chorleiter, sondern auch insgesamt Dirigent des Ganzen, wenn sich so ein Stück dem Ende nähert? Also wenn sozusagen dann wieder O Fortuna aufgeschlagen wird, gibt es dann irgendwie ein Aha, okay, da sind wir jetzt Endspurt und du musst dich nochmal dazu aufraffen, dich nochmal zu konzentrieren, oder ist das einfach Konzentration bis zur letzten Note und dann erst fällt die Spannung ab? Also gibt es für dich so Zwischenmomente, so Meilensteine, wo du denkst, okay, das hätten wir schon mal geschafft, bald sind wir durch?
Also ich glaube, wenn sowas, wenn ich so ein Gefühl habe, dann ist es meistens nicht so ein gutes Zeichen. Denn dann hat man vielleicht Sorge vor bestimmten Momenten im Konzert. So, oh, so das wird schwierig. Und da ist man vielleicht erleichtert danach. Und natürlich kann es das schon mal geben, bestimmten Situationen. Aber ich habe also im Konzert nie, ich denke nie an irgendwas anderes. Und normalerweise nehme ich auch überhaupt nicht wahr, was um mich herum passiert. Also abgesehen von der Musik. Also manchmal kommt das Ensemble auf mich zu nach dem Konzert und sagt, hast du gemerkt, was da passiert ist während des Konzerts? Und habe ich in der Regel überhaupt nichts davon mitgekriegt. Also man ist absolut im Tunnel und wirklich nur empfänglich dafür, was musikalisch passiert. Und das Bewusstsein hört mit der Szenenbühnenkante auf. Womit ich gar nicht sagen will, dass ich nicht an das Publikum denke. So ist das gar nicht. Aber meine Aufmerksamkeit, meine Aufgabe, die ich in dem Moment habe. Und es ist irgendwie nichts leichter, als sich nur auf die Musik zu konzentrieren in der Konzertsituation. Das ist einer der großen Suchtgründe fürs Musizieren. Und in der Regel ist es so, dass man nur denkt, ach schade, ist schon gleich vorbei. Gleichzeitig ist es ja in der Rolle, die ich dann habe bei dem Konzert, ja wichtig, dass man so einen hat, der immer Überblick hat und weiß, wo wir gerade sind. Also als Dirigent hat man wahrscheinlich gar nicht so super viele Aufgaben in so einem Konzert. Und manche sind wichtiger als andere. Und ich glaube, eine wichtige Aufgabe ist es, immer zu wissen, wo man gerade ist. Wie so ein Regisseur, der einfach, der auch schon im Probenprozess immer wissen muss, okay, dann sind wir dann und sind wir dort in der Handlung, da muss das und das passieren. Und von daher sollte ich dann schon wissen, wenn wir uns dem zweiten O Fortuna nähern. Aber manchmal denkt man natürlich so, okay, jetzt sind wir so weit und irgendwie, ach komm, ich glaube, jetzt können wir eine Schippe drauflegen. Oder man hat vielleicht in der ersten O Fortuna noch irgendetwas gespart, um es dann in der letzten Fortuna dann wirklich krachen zu lassen oder dann noch irgendetwas zu bieten, was das Publikum in der Einleitung nicht gehört hat. Und natürlich gibt es dann irgendwie Konzertsituationen, wo man dann merkt, wow, hier ist heute alles möglich. Alle gehen mit, hier bauen wir zusammen was auf und das ist eine einzige Bewegung zum Ende hin. Und wir lassen das Publikum nicht mehr los. Das ist natürlich der Traum. Und manche Werke machen es einem leichter. Die Carmina ist so eins. Ja, ich glaube, das ist wie auf so einem richtig guten Pferd zu sitzen. Das läuft da, was kennt seine Strecke. Und man soll es einfach vor allen Dingen gut laufen lassen. Und zwischendurch mal noch ein bisschen anspornen, aber es wird rennen und das mit dem allergrößten Vergnügen.
Und der Endspurt ist wahrscheinlich auch das, was der Chor auch dann erstmal nicht vorher erfahren wird, sondern was du dann, so wie ich dich kenne, dann immer so spontan aus der Situation heraus entscheidest.
Ja genau, manche Dinge passieren nur im Moment und manche Dinge spart man sich bewusst auf fürs Konzert, um sich noch ein bisschen interessant zu machen, um euch besser Gründe zu liefern, nach vorne zu schauen.
Ach ja, das ist, machen wir ja ab und zu.
Ja, klar.
Letzte Frage, jemand, der Carmina noch nie live erlebt hat. Wenn du ihn jetzt mit einem Satz überzeugen solltest, warum er in unser Konzert kommen soll, welcher Satz wäre das?
Also, ich kenne viele, die von Nicht-Musikerfreunden, die dadurch ihren Zugang zu klassischer Musik gefunden haben, wobei das Werk eigentlich sich gar nicht so richtig einordnen lässt. Und wenn man irgendwie sich noch nicht so richtig an klassische Musik rangetraut hat, ist das ein fantastisches Werk für den Einstieg, um so Chor und ein Riesenorchester kennenzulernen. man wird da sitzen und ich kann versprechen, auch wer nichts von dem Werk weiß, wird ganz viele Nummern wiedererkennen, weil wir das kennen aus Filmen, wir kennen das aus, wie gesagt, auch Werbung oder verschiedensten Momenten. Man wird da sitzen und denken, wow, ist das auch aus diesem Werk? Und gleichzeitig aber, also besser als jede Kopfhörer- oder Stereoanlage, kriegt man mit dem Werk in dem Saal ein Klangerlebnis, ein Sounderlebnis. Also das ist besser als die beste Dolby Surround-Anlage. Also für so ein richtiges Erlebnis, wo man so sich zwischendurch so in den Sessel gedrückt fühlt, ist es genau das richtige Werk, würde ich sagen.
Dann schließe ich mal mit den wesentlichen Daten noch einmal ab. Das Konzert findet statt am Sonntag, den 31. Mai 2026 um 15 Uhr. Wir haben als Solisten Ye Young Moon im Sopran, Tobias Westmann als Tenor und Daniel Ofor als Bass. Wir haben als die Ragazzi den Mädchenchor der Singakademie zu Berlin. Das Brandenburgische Staatsorchester aus Frankfurt-Oder spielt und es singt der Philharmonische Chor unter der Leitung von Florian Benfer. Und wer danach noch nicht genug hat, es wird am 4. Juli noch ein kleines A Cappella-Konzert des Philharmonischen Chores geben und auch die Saisonvorschau für 2026, 2027 ist jetzt bereits verfügbar und online und da steht am 18. Oktober in der Philharmonie auch wieder eine spannende Kombination an, nämlich einmal Mozart-Messe und das Ganze gepaart mit Aropert's Tedeum in der Gegenüberstellung.
Unbedingt kommen.
Wir sind gespannt, aber das machen wir erstmal in aller Ruhe, die Carmina, am 31. Mai. Ein paar Karten gibt's noch.
Herzlich willkommen.
An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören an alle dort draußen bis zum 31. Mai um 15 Uhr. Vielen Dank für das Gespräch, Florian.
Ich danke dir.